Ich hatte Anfang der Woche Jesaja 43 und ich werde es einfach mal lesen und nur ein paar Punkte daraus holen. Es ist ein mächtiger Text, das an Israel adressiert ist, aber das auch für uns gültig ist. Und ich glaube, es ist direkt ein Wort Gottes an uns heute Abend in unserer Situation. Ja, in unserer Situation, wo wir als Gemeinde stehen. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwill habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zu klagen wird der Jubel der Chaldäer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starke Wasser Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einen Haufen da liegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströmen in der Einöden. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Sträuße. Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Es ist ein Wort an uns. Zuerst fängt der Herr an für Israel. Er erinnert sie daran, dass er ihre Riegel, Gefängnisriegel, praktisch in Ägypten durchbrochen hat. Und dann erinnert er auch, dass er diese babylonische Gefangenschaft gewendet hat. Er hat es gemacht. Er hat den Perserkönig dahin geschickt und praktisch zu Klage wird der Jubel der Chaldeer, das sind die Babylonier, ihre Eroberungsdrang und Freude zu erobert und zu zerstört und so weiter. Gott hat ein Ende damit gemacht. Und Gott sagt dazu auch für uns, ich bin der Herr, euer Heilige, ich, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Und Gott hat Israel geschaffen, ein kleiner Zwischending dazu. Wie ist Israel geschaffen worden? Wie Gott etwas schafft im Alten Testament, ist ein Zeichen für uns. Wir lernen die Gesetzmäßigkeit, wie Gott handelt, wie er redet. Er redet zu Abraham und ich habe darüber gepredigt vor einiger Zeit, deshalb werde ich das nicht lange, ich will nur erinnern. Er sagt zu Abraham, geh aus deiner Familie, aus deinem Land etc., aus deiner Umgebung in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also, das, worauf es ankommt bei Gott, ist zu hören von ihm, sein Ziel zu kennen. Wenn wir für unser Leben alles bauen auf unsere Ziel, so baut man als Nichtchrist, als Heiden. Ich bin ja irgendwie ganz gut begabt da und dann mache ich das. So habe ich das gemacht. Bevor ich Gott kennengelernt habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich bin gut in Malerei, ich bin gut in Kunst, aber ich könnte mir auch vorstellen, irgendetwas Soziales zu tun. Und das war meine Wahl. Und dann schließlich habe ich mich für Kunst entschieden und so. Aber dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich war wiedergeboren. Und das Ding war ganz anders. Man gehört zu Jesus. Paulus sagt, ich bin ein Knecht, ein Sklaven Jesu Christi. Und die Frage ist einfach, du stehst vor Gott und du sagst, Gott, was willst du von meinem Leben? Was ist dein Plan? Ich will dir gefallen. Ich will ein Leben haben, das Wert hat für die ganze Ewigkeit. Stell dir vor, wenn du dein Leben lang für dich gelebt hast und dann kommst du im Himmel. Du bist wiedergeboren, aber eigentlich hast du alles für dich gemacht. Das ist so ein Twitter-Dasein, ja. Weil einerseits sagst du, liest du die Bibel und sagst du, ich lebe für Gott. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, um deine Karriere und so, dann machst du alles für dich. Ich habe mal etwas gelesen, gehört in einer Predigt in die letzten Tage, was mich echt erschrocken gemacht hat. Und das war, glaube ich, von Joe Sweet, Apostel, beziehungsweise Pastor Joe Sweet aus Shekinah Glory Church. Ich mag ihn sehr gern. Er ist sehr biblisch fundiert. Und er sagt, dass er öfter mal gehört hat von Leuten, und ich glaube ihm das, dass Leute sagen, es gibt wenigstens 7 unterschiedliche Abteilungen im Himmel. Und je nachdem, wie sehr wir im Glauben gelebt hat, wie sehr wir gehorsam, das ist das, was zählt. Waren wir Gott gehorsam in unserem Leben oder nicht? Das ist ein Punkt. Und es gibt ja verschiedene Dinge, die sehr wichtig sind. Auch die Liebe, dass wir verwandelt wurden in das Ehebild Jesu Christi und mehr das Bild der Barmherzigkeit Jesus an uns, auf uns praktisch abfärbt, weil wir auf ihm gucken. Das ist, glaube ich, wo wir als Gemeinde und viele im Leib Christi momentan sprechen darüber. Okay, aber wir haben die verschiedenen Abteilungen. Das ist, glaube ich, das Höchste. Die höchste Berufung ist, verwandelt zu werden in das Ebenbild Jesu Christi. Okay? Weil der Vater sagt, bei der Taufe Jesus, dann sagt er, der Himmel öffnet sich und Jesus hat nichts im Dienst gemacht. Okay? Er hat noch nichts. Er ist 30 Jahre oder so ungefähr. Und er hat nichts gemacht und er wird durch Johannes der Täufer getauft. Und dann der Himmel steht praktisch, öffnet sich, der Heilige Geist kommt und die Stimme des Vaters, er kann praktisch, vielleicht kann er es gar nicht an sich halten. Er ist so begeistert über seinen Sohn, der nichts im Dienst gemacht hat, aber er war gehorsam. Er hat sich praktisch immer, obwohl er keinen Bock hatte, zurück nach Nazareth, ist er seinen Eltern untertan gewesen und er hat einfach den Weg Gottes gesucht und gesucht, Gott zu gefallen. Rebellion gefällt Gott nicht und viele Sachen gefallen Gott nicht, aber Jesus war perfekt in allem. So, der Himmel öffnete sich und der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was will er haben? Dass wir alle wie Jesus aussehen, dann hat er nicht nur einen, sondern Milliarden von Jesus, die genauso wie Jesus aussehen, zu seiner Freude geschaffen. Amen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber nochmal zurück. Im Himmel gibt es verschiedene Abteilungen. Und da gibt es auch irgendwo Leute, die es gerade ziemlich geschaffen haben. Die sind irgendwie happy, dass sie es gerade geschafft haben. Ha, ich bin doch im Himmel, ich habe es geschafft. Und da gibt es einfach Bericht zum Beispiel von Leuten, die im Himmel sind, die sind im Paradies und die sind happy, aber die sind nicht so weit, dass sie den Vater sehen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre das Schlimmste für mich. Wenn ich im Himmel wäre und ich würde den Vater nicht sehen können. Für alle Ewigkeit. Ihm nicht sehen. Das wäre so schlimm. Und der einzige Moment, wo wir wirklich für den Himmel, nun, wir tun es nicht für uns, damit wir glücklich, happy sind oder so, aber trotzdem, Paulus sagt und auch Jesus, dass wir nicht investieren sollten hier auf dieser Erde, wo Rost und Motten die Dinge verderben. Sondern wir sollen wirklich auch suchen, ich würde sagen, wenn man jung ist, mit einem Blick einfach gucken, um Gott zu gefallen. Aber je älter du wirst, ja, desto mehr denkst du auch in Ruhe, in Frieden darüber, aber du willst nicht ein Leben gelebt haben, das einfach, wo du nachher das so bereust. Ja? Und ich meine, ich spreche nicht von dicker Sünde. Es steht ja ganz, ganz klar geschrieben, dass Leute, die sich betrinken, die irgendwie Völlerei und die andere Dinge irgendwie tun, auch Fornication in Englisch, also Unzucht und so weiter, die soll tun, werden das Reich Gott nicht ererben. Das ist no-no, no-go. Okay? Und man muss darüber sprechen. Und ich habe in diesem Zusammenhang praktisch, hatte ich auch gehört, dass jemand irgendwo ihm praktisch auch die Hölle gesehen hat. Ihr wisst ja, dass mehrere Leute die Hölle gesehen haben. Und dass es eine Abteilung gibt mit Kindern, Teenie und so weiter. Und dass die Kinder volle Bitterkeit und Traurigkeit und einfach schreien, weil die Eltern ihnen nichts gesagt haben, dass es eine Hölle gibt. Und Teenie, die zum Beispiel rebellisch sind gegenüber Eltern und die Eltern flüchen und die sind das, sind nicht im Himmel, ihr Lieben. Auch wenn sie mit 19 oder 18 oder 14 oder 12, dann denkst du vielleicht, sind doch noch Kinder. Aber sie wissen, was sie tun. Und es ist die Verantwortung der Eltern, die Kinder dazu erziehen. Und der Zeitgeist würde sagen, meine, erzählt doch nicht die Kinder von Hölle. Aber Hölle ist ja nicht irgendein Gefahr, der lauert, wie wenn du die Kinder abends ein Krimi erzählst und dann können die nicht schlafen. Es ist Realität, ihr Lieben. Was ist, wenn die Kinder sterben und haben nie von der Hölle gehört? Und werfen dir das vor. Die Ewigkeit ist noch eine ganz andere Ding als nur unser kurzes Leben hier. Amen. So, wir müssen darüber reden. Damit sage ich nicht, dass du jetzt das Telefon nimmst und dass du all deine Eltern und Kinder, die ganze Familie und so anrufst und sagst, du, ich will dir sagen, habe ich vergessen, eigentlich seit 20 Jahren habe ich es vergessen, aber ich muss dir sagen, da ist die Hölle. Aber lass dir da irgendwo Weisheit von Gott und lass das nicht verpassen. Lass dir Weisheit von Gott geben und lass das nicht verpassen. Wir haben eine Verantwortung, genau wie meine Verantwortung hier, ist einfach darüber zu sprechen, über solche Sachen. Evangelisation, wenn man die Erweckungsprediger der Vergangenheit sieht, die sind nicht up to date. Hier würden vielleicht die Polizei kommen und sagen, ja, oder Shitstorm im Facebook kommen, ja, du machst Panik an deine Gemeinde, dass du erzählst über die Hölle. Wisst ihr was? Es wäre vielleicht ganz gut, aber ich habe die Hölle nicht gesehen. Aber wenn ich die gesehen habe, dann werde ich sie euch in alle Detail erklären, einfach damit ihr so eine Angst habt und ihr wirklich die Welt rettet, damit keiner dahin kommt. Amen. Und wir schon gar nicht. Nicht, dass sie das hören und dann plötzlich habe ich eine Visitation der Hölle. Also ich will lieber den Himmel sehen als die Hölle, ehrlich gesagt. So sehr ich euch liebe, will ich lieber den Himmel sehen. Regi, kommst du mit?
Ich komme auch.
Wo? Okay, also, ich bin der Herr, euer Heiliger, der Israel geschaffen hat, euer König. Also, das Prinzip, das Gott hatte, ist, ich rede zu dir, Abraham, und wenn du das tust, was ich dir sage, und du bleibst in Kontakt mit mir, was ich will, ist eine Beziehung mit dir. Und ich sage dich nicht, in welches Land ich dich führe, aber bleib an mich, sei gehorsam, schrittweise. Und dann kam Abraham in das Land Kanaan und dann hat Gott ihm gesagt, okay, hebe die Augen auf und schaut nach Süden und Norden, Ost und West. Dies ganze Land werde ich dir geben. Und diese Verheißung würde dann von Abraham zu Isaak, von Isaak zu Jakob, jeder hat es wiederbekommen. Und das wurde das Land Israel heute. Und es ist viel größer als die Grenze des Land Israel heute. Heute ist es ein ganz kleines Stück. Also man kann davon ausgehen, dass viel Land, dass das Land sich noch sehr vergrößern wird. zum Leidwesen von einigen drumherum, aber wir wissen nicht, wann es geschieht. Ja, vielleicht progressiv, vielleicht aber auch im tausendjährigen Reich oder so, das wissen wir nicht. Okay. Und dann zeigt Gott seine Macht. Und das ist wichtig für uns, die gebetet haben für Berlin. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg. Kann man im Meer einen Weg machen? Wer kann das machen? Niemand. Aber Gott hat es gemacht im Roten Meer. Er zeigt seine Macht. Und in starke Wasser Bahn machen. Kann man das machen? Nein. Ja, ganz höchst, also wenn das Meer nicht zu groß ist, dann kannst du eine Brücke. Irgendwo gibt es so eine ganz große Brücke über so ein Meer. Aber im Meer ein Weg. Stell dir vor, ein Weg praktisch in der Nordsee. Ja. Der ausziehen lässt Wagen und Rosse her und macht, dass sie auf einen Haufen da liegen und nicht aufstehen, dass sie wieder durchqueren dort will. Okay, das ist ein Hinweis auf den Auszug aus Ägypten, wo die ganze Armee des Pharao untergegangen ist und wo die Israeliten hindurchgingen, durch das Trockene praktisch ihm mit trockenen Füßen durch das Rote Meer. Aber dann, wenn die Feinde Israel hinterherliefen, dann praktisch sind die alle ertrunken. So die Macht Gottes. So er zeigt erstmal seine Macht. Ich weiß nicht, also die Geschichte von Israel ist ein Beispiel für uns. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte der Marienschwester kennt. Wer von euch mal die Marienschwester aus Darmstadt, wer von euch dieses wunderbare praktisch Biografie von Mutter Basilea gelesen hat.
Immer ist Gott größer am Büchertisch. 2 Euro da, second hand. Es gibt es nicht mehr im Handel.
Will ich haben. Okay. Ich habe es auch nicht mehr, ja, aber ich habe es mehrmals gelesen früher. Es ist ein wunderbares Buch. Nehm dir das, wenn du ein bisschen Urlaub hast oder so. Nehm dir das mit. Und es zeigt auch dieses Prinzip, diese Art und Weise, wie Gott handelt mit Israel. So handelt er mit uns auch. Mutter Basilea, Gott hatte ihr gesagt, sie hieß damals Basilea Schlink, und Gott hat ihr gesagt, ich werde etwas zur Geburt bringen. Und dann ist während des Zweiten Weltkriegs, war ganz starke Bombardement in Darmstadt, und sie wollte mit ein paar jungen Mädchen, 15 Leute, glaube ich, sollte sie ein Retreat, so eine Freizeit machen irgendwo, und die waren unterwegs mit der Bahn, und überall wurde gebombt und sie müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, musste ein Teil noch zu Fuß laufen, und dann sind sie in das Haus angekommen, wo sie diese Freizeit hatte, total rudimentär, total, also so wie so ein Hütchen irgendwie, und die Bomben fielen überall und die Mädchen haben geschrien und haben Angst gehabt, aber dann durch das Gericht Gottes, was das um sie herum war, haben die ganzen Mädchen, die sehr oberflächlich waren, so ziemlich weltlich und so, sind praktisch vor der Wirklichkeit von Himmel und Hölle praktisch dagestanden, und die haben alle Buße getan. Die haben also echt Erweckung dort erlebt. Dort fing eine Erweckung an. Und Mutter, also die Basilea Schlink, spätere Mutter Basilea, wusste, dass Gott ihr immer gesagt hat, es wird dort in Darmstadt in der Mitte etwas anfangen. Aber mit dieser kleinen Gruppe von Mädchen hat sie nichts im Sinn gehabt. Man erwartet, dass dann irgendetwas Großes passiert. Und stattdessen geht die da auf dem Land in Mitte von Bombardements mit 15 Mädchen. Und dort ist Erweckung entstanden. Und dann sind sie zurückgekommen. Und sie hatten keine Bleiben, dann ein nach dem anderen sind die Mädchen, wollten nicht mehr zu den Eltern gehen, beziehungsweise spürte von Gott den Ruf, raus aus den Eltern und irgendwie zusammen etwas anzufangen. Da war eine solche Herrlichkeit Gottes da, wie das bei Erweckung ist, dass sie alle zusammenbleiben wollte, ständig. Und so landete die auf dem Dachboden bei den Eltern von Wassily Schlink. Dann haben die den Dachboden da ausgebaut, aber es wurde immer mehr. Dann war es nachher 22 Mädchen da im Dachboden und es wurde immer schwieriger einfach. Und sie haben gebetet und Gott hat gezeigt, ein bestimmtes Gebiet werden sie bekommen in Darmstadt. Das ist in Darmstadt-Eberstadt bis heute. Und es war über Jahre unmöglich. Es war so, dass sie immer wieder Verheißung von Gott bekommen haben, gebetet wie die Weltmeister. Und dann gab es Zeit, wo also die der Rathaus, die haben sich mit ihnen getroffen und die Kommune hat praktisch, die haben sich da ihre Fälle erklärt und so. Und dann haben die Leute der Behörde praktisch, der, was weiß ich, Immobilien- oder Baubehörde wahrscheinlich sie gerufen und gesagt haben, hör auf damit. Es ist nichts zu machen. Ihr kriegt es nicht und es ist vergeben worden für einen Preis, den sie nicht bezahlen konnte und dies und das. Und das war der Moment, wo Mutter Paslea geschrieben hat auf der Erde, das bekannte Wort, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Aber sie haben trotzdem gebetet, trotzdem geglaubt, sie haben nicht nachgelassen. Und dann hat Gott den Weg geöffnet, genau wie bei Israel hat er den Weg geöffnet. Und sie haben das bekommen für einen annehmbaren Preis oder das Geld bekommen. Ist das nicht unsere Geschichte auch? Ich habe 87 schon gehört, dass in der Stadt mit etwas entstehen würde. Ich kam 87 bin ich gekommen, davor schon, dass etwas zu Geburt kommen würde in der Mitte der Stadt. Dann 91 bin ich am Bahnhof gezogen, in Gehorsam, überall, wo es unmöglich war, durch eine Prostituierte. Ich habe da gewohnt, einfach in eine abbruchreife Etage. Und da ist der erste evangelistische Dienst entstanden. Und dann gezogen, übernatürlich, in Gehorsam am Römer. Und dort entstand ein Gebetskreis und Gott sagt, das ist kein Gebetskreis, kein Frühgebet, es ist ein Gottesdienst und die Mitte ist das Wort Gottes. Und die Mitte ist ein Gottesdienst, die Mitte ist das Wort Gottes. Und das war der Grundstein der Gemeinde. Und dann sind wir gewachsen, bis wir 27 Leute, das waren nicht Gemeindemitglieder, das waren Gäste einfach, die hungrig waren, also richtig fest. Bei uns waren 7 oder 13 Leute. Aber da waren 27 Leute abends auf 25 Quadratmeter. Prostmahlzeit im Sommer. Es war sehr heiß. Und da wussten wir, wir müssen umziehen. Und dann in einer Anbetungszeit hat Gott gezeigt, dass wir am Bahnhof zurückgehen müssen. Ja. Und das war dann die Niederstraße, wo wir das sofort bekommen haben, übernatürlich. Und dann hat die Stadt Frankfurt das Haus gekauft. Und wo sind wir hier? Hier hat Gott 8 bis 9 Jahre gezeigt, den Westhafen. Und es war unmöglich, ebenso finanziell als sonst. Ja, da bist du dazu gekommen. Wir haben die Wunder Gottes erlebt. Wie war das? Hat Gott gesagt, du wirst nach Frankfurt gehen, eine Gemeinde gründen? Gott sei Dank hat er es mir nicht gesagt. Ich wusste gar nichts davon. Ich war Teil von einem Missionswerk. Aber Gott hat gesagt, geh und in der Stadt, in der Mitte der Stadt wird etwas entstehen, was zu tun haben wird mit innerer Heilung, mit Jüngerschaft, alles, was wir heute tun, Evangelisation, alles, was wir heute tun. Und was ich damit sagen will, ist, Israel ist eine Zeit. Wir sind eine andere Zeit. Die Wege Gottes sind die gleiche. Weil Gott sich nicht verändert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Art, wie Gott führt, redet, uns liebt, treu zu seiner Verheißung ist, immer das gibt, was er sagt, bezahlt, was er bestellt oder auch erledigt und ihm ist nichts unmöglich. Wenn er das und das und das sagt, dann tut er das. Wenn wir gehorsam sind, schrittweise. Amen. Das ist einerseits seine Macht und auf der anderen Seite, wir leben in einer Beziehung zu ihm. Amen. Seid ihr noch da? Wir leben in einer Beziehung und das ist so, wie wir leben müssen als Christ. Jeder Einzelne. Wir folgen seinem Plan. Und dann sagt er zu Israel, und das sagt er zu uns heute. Es ist der Moment, er sagt das immer wieder zu mir momentan. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, und hier steht bei mir ganz groß, ich habe es eingekreist, denn siehe, ich, Gott, will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Also, Gott macht einen Weg da, wo es unmöglich ist. Und er sagt, schaut nicht zurück. Das bedeutet nicht, dass man nicht sich das erinnern kann. Wir sollen auch die gute Tat und die wunderbare Tat Gottes uns erinnern und die nächste Generation erzählen. Aber wir sollen uns ausstrecken nach dem Neuen. Wenn du dich ständig ausstreckst, es gibt so Leute, die immer zurückschauen. Ja, es war so schlimm und mein Papa und meine Mama. Okay, es gibt eine Zeit der Heilung, es gibt eine Zeit der Seelsorge, aber wir sind nicht konditioniert durch unsere Vergangenheit. Wir müssen als Männer und Frauen Gottes auf die Zukunft schauen und schauen auf Jesus. Gott ist unsere Zukunft. Und Gott, den Vater, der Sohn, durch den Heiligen Geist, zeig uns unser Ziel im Leben und zeig uns den Weg schrittweise. Amen. Und deshalb, wenn ich ständig so schaue, kann ich das nicht sehen. Okay? Stell dich vor, ich gehe so, ich bin die ganze Zeit, ach, mein Körper geht nicht. Das stimmt ja nicht, ich zerbreche. Versteht ihr? Aber und dann meine Familie war so schlimm und stimmt aber auch nicht und so. Aber wenn ich ständig rückwärts gehe, ja, wie soll ich Jesus schauen? Wie soll ich meine Zukunft packen? Amen. Sondern ich hänge mich auf Jesus und Jesus ist sehr zukunftsorientiert. Wenn du denkst, dass Jesus immer noch zurückschaut, nein, Jesus ist wie ich. Oder ich bin wie Jesus. Das sind die kreativen Jesus. Der Vater ist kreativ. Und kreative Leute gucken immer in der Zukunft. Oh, die überlegen sich, oder mache ich das, oder mache ich das und so. Und Gott macht das für dein Leben. Egal wie alt du bist, wie jung, ob du verheiratet, ob du schon Kinder hast oder gar keine Kinder, und nicht spielt keine Rolle. Gott hat, auch wenn du mit 80 Jahren kommst, ja, Gott hat eine Zukunft von dem Moment, wo du dein Leben ihm gibst. Sei nicht zufrieden mit halbem Maß und bleib unzufrieden, ständig am Meckern. Okay, es gibt eine Zeit der Vorbereitung. Je höher das Ziel ist, desto mehr muss der Vater dich vorbereiten. Aber am Ende wirst du zurückschauen. Es gibt kein einziges Jahr von dem Moment, wo du dich bekehrt hast und auch davor schon. Weil Gott schon plant davor. Ja? Er will dich dahin bringen, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Okay? Aber du wirst sehen am Ende, wenn du zurückschaust, kein einziges Jahr war umsonst. Alles, was du gelernt, studiert hast, wird er benutzen. Ja, es ist so. Es ist so. Es ist so. Ja, ich will jetzt nicht erzählen, weil das wäre zu lang, dann wäre es zu spät. Ich habe gesagt, ich predige nur ganz kurz. Aber ich könnte euch Geschichte erzählen von Leuten, die so in Zickzack im Leben, nachdem sie Christ waren, gesagt haben, das ist dein Ziel und du führst mich so und so. Ich auch. Mose auch. Ja. Und am Ende, wenn du zurückschaust, wenn du gehorsam bist, auf dem Weg Gottes bleibst, wirst du merken, dass Gott hat alles weise praktisch benutzt später. Amen. So, Gott ist mächtig und er sagt, schau, Schau auf das Nächste und schau nicht zurück. Okay, was ist das Nächste bei uns? Das ein, also nebenbei gesagt, ein der neue Sache, ihr merkt, dass wir mehr und mehr beten. Und ich bin sehr dankbar dafür. Das führt der Herr bei uns, dass wir ein Haus des Gebets werden. Gott sagte auch in Israel zum Tempel, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Und ihr macht davon eine Räuberhöhle. Das machen wir nicht. Okay? Sondern sein Haus ist ein Haus des Gebets. Und wenn wir eine prophetische Gemeinde sind, dann müssen wir eine Gemeinde des Gebets sein. Und ich war es lange nicht. Ich bin Macher. Ich mache einfach die Dinge zu tun. Und dann denke ich, die anderen müssen für mich beten. Aber es hat sich grundlegend geändert. Ich bin in einem Prozess auch der Veränderung. Und deshalb, ich kann nur das hineinführen, hier, was ich selber tue. Amen. Früher habe ich immer gesagt, okay, die Maya ist da. Maya, du betest für mich. Ich mache alles und Maya betet. Oder ein paar andere. Okay. Aber das ist es nicht. Und ich habe immer gewusst, das stimmt nicht ganz. Wir müssen selber. Und wir müssen die Gegenwart Gottes nicht nur hier suchen in der Anbetung, sondern jeder für sich in sein Kämmerlein. Wir müssen Menschen der Gegenwart Gottes sein. Amen. Und so, das ist das ein. Schau nicht zurück. Aber was ist das andere? Ihr Lieben, geboren am Bahnhof sind wir als Dienst, dann Römer, dann wieder Bahnhof und jetzt hier. Und ihr hört immer mehr, ich will ein paar Sachen nennen, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Okay. Ich habe, Harald war ja letzte Woche da, am Samstag, am nächsten Tag haben wir bis um 2 Uhr Nachmittag gefrühstückt. Und dann hatten wir eine wunderbare, wunderbare Zeit des Gebets, wo wir echt auf Gott gewartet. Wir sind gute Gebetspartner, so zu dritt mit Reni. Und plötzlich habe ich ein Bild gesehen für uns, also nachdem wir einander so prophetisch gedient hatten und so weiter. Ich sah ein Stamm, ein Baumstamm, der so groß war, so groß, flach, also praktisch abgeschnitten und gesund und rund, wohlgeformt, voller Frieden. Und dann sah ich einen Baum, der abgeschnitten war, der so breit war, also es passte eigentlich nicht, aber ich wusste, der gehört dazu. Ja, und der war abgeschnitten und er ging so, der lag so. Und ich wusste, was Gott sagt. Hier ist unsere Stammgemeinde und das ist wohlgeformt und da ist Frieden hier. Das ist das. Aber jetzt, die Action wird sich verlagern. Das können wir nicht machen, wenn ich sage, wir machen jetzt, geht nicht. Wir warten auf den Heiligen Geist. Ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Das eine ist Evangelisation. Wir haben was mit dem Bahnhof zu tun. Es ist ohne Zweifel. Aber ich weiß nicht wie, was. Und wir werden nicht ziehen dort. Wie. Aber vielleicht gibt Gott mal was da. Ich bin offen. Wir können es nicht machen. Ja? Und mehr Miete als jetzt können wir sowieso nicht. Da ist keiner, der Lust hat. Ich auch nicht. Ja, anyway, Gott hat es in der Hand. Aber, und diesen Baum hatte eure grüne Blätter oben und so, alles ganz schön, aber jünger. Und das eine ist, Action wird sich verlagern, der Stamm bleibt hier und baut, also, dass wir stabile Gemeinde sind, so dass wir nach außen wirken können. Und das andere, was ich sehe, ist, und Harald betete das für mich und sagte irgendwie, ich sehe, das ist wie eine Zelle des Lichts, wie so eine Lichtzelle und es produziert Energie. Ja? Und das eine ist, dass hier in der Gemeinde mehr Energiequellen noch entstehen werden und können, sehe ich auch so. Ja, wir sind unterwegs und das kommt. Es kommt, Leute, Wachstum ist da. Aber das andere ist, dass viele Gemeinden haben, das sieht man auch bei Corona, keine Lichtquellen. bedeutet nicht, dass ich ein großes Licht bin oder so, das ist es nicht. Aber versteht ihr, ich bin jemand, der immer initiiere, mache und tue und so. Und ich habe auch den Wunsch, da wo andere Gemeinden tot sind oder so, mehr als früher. Ich denke, die Zeit kommt für mich auch, Quelle des Lichts draußen zu sein. Das habe ich früher schon in andere Gemeinden gemacht, ob Herr Harald und so. Jetzt sind die mittlerweile also seit Jahren selbstständig und so weiter. Aber ich denke, es wird mehr nach außen gehen. Auch mit einzelnen von euch, klar, natürlich auch. Gehen nicht allein. Ja. Und die Nina hat schon Lust. Ich weiß, ich spüre, dass ich sehe es. Okay, aber das sind die Dinge. So, wir schauen nicht zurück. Wir schauen auf Jesus und wir erwarten Anweisungen von ihm. Und unser Job ist einfach das Leben, was wir hier haben, auch nach außen zu geben. Amen. Ein letztes, wenn überhaupt. Okay, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöden. Womit fängt der Weg an? Ausgesung des Heiligen Geistes. Eine neue Ausgesung des Heiligen Geistes. Fülle des lebendigen Wassers. Und wir sind getränkt im Heiligen Geist und so weiter. Aber ich glaube, es kommt mehr. Ich glaube, es kommt irgendetwas, was wir nicht kontrollieren können. Ja. Und das kommt, glaube ich, auch weltweit, aber auch bei uns. Das ist das Bereich Erweckung. Amen. Es fängt normalerweise mit Ausgießung des Heiligen Geistes. In der Einhöhe Ströme geben zu trinken, mein Volk, mein Auserwählte. Und dann steht Vers 21, das ist unser Ziel von Gott gesehen. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll mein Ruhm verkündigen. Amen. Das ist das Ziel für uns, weil das, was draußen ist, hat und hier auch mehr mit Evangelisation zu tun. Amen. Ob es Bahnhof oder hier. Wir werden sehen, wie der Geist Gott das machen wird. Aber es wird spannend sein. Habt ihr noch Lust nach ein paar lustige Anspiel, so wie letzte Woche? Wir haben als Hausmannschaft so viel Spaß, so viel Freude dazu gehabt. Und Evangelisation ist eine dramatische, aber auch freudige Angelegenheit.